800 Volt bringt beim Laden natürlich weniger Verluste, weniger Wärmeentwicklung, und das kann man auf jeden Fall auch sich zunutze machen, indem man dadurch die Ladeleistung weiter anhebt. Und das ist ja auch das Ziel, was im Moment alle verfolgen. Wir glauben daher auch von ZF her, dass 800 Volt die Spannung sein wird. Und wir sehen auch, dass sehr viele Leute nachziehen und jetzt auch in Richtung 800 Volt gehen. Es wird weiterhin 400 Volt Anwendungen geben. Da sind wir auch sicher, vor allem im besonders kostensensitiven Segment, da wo es um Einsteigerfahrzeuge geht, vielleicht auch Kompaktklasse. Aber alles, was drüber ist und mit mehr Leistung versehen, da wird man an 800 Volt mittelfristig nicht vorbeikommen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Lieblingsbatterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Liebes Publikum, haben Sie Kinder? Dann haben wir genau das Richtige für Sie. Wir machen nämlich jetzt auch einen Kinder-Podcast zu den Themen Klimawandel und Energiewende. Und der heißt Die Klimafüchse. Ist auf allen Podcast-Plattformen verfügbar. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn Sie das mal Ihren Kindern vorspielen beziehungsweise vielleicht auch mit anderen Eltern teilen. Wir begrüßen heute im Podcast Dr. Ottmar Scharrer. Herzlich willkommen. Und auch erstes Mal Premiere in einem Auto.
Ja, vielen Dank. Ich begrüße auch alle Zuhörer und Zuseher.
Ich stelle Sie noch kurz vor. Sie sind Leiter Engineering elektrifizierte Antriebsstrangtechnologie bei der ZF Friedrichshafen AG.
Ja, Herr Dr. Scharrer, wir möchten heute mit Ihnen über ganz grundsätzlich über die 800-Volt-Technologie sprechen. Sie von ZF, Sie entwickeln ja spezielle Elektromotoren, Inverter, Antriebsstrangkomponenten auf 800-Volt-Basis. Jetzt soll es aber im ersten Teil erstmal um 800-Volt-Antriebsbatterien gehen. Herr Dr. Scharrer, warum setzen denn so viele Hersteller von Elektroautos und Batteriehersteller auf diese 800-Volt-Batterien?
Also ich muss Sie zunächst korrigieren, wir entwickeln auch 400-Volt-Antriebssysteme und tatsächlich kommen wir daher. Also wir haben mit 400 Volt angefangen in den 10er Jahren und das waren unsere ersten Serienprojekte. Und 800 Volt machen wir eigentlich seit 2018, 19 in der Entwicklung. Und das erste Serienprojekt, was wir gelauncht haben, kann ich auch sagen, das war der Lotus. Und das war das erste 800 Volt Silizium-Carbid-Projekt. Der Grund dafür, warum viele das machen, liegt einfach in der Tatsache, dass ich mit dieser Spannung die gleiche Leistung mit der halben Stromstärke fahren kann. Das sind also in erster Näherung kann man ja sagen, beim Elektromotor stimmt das zwar nicht ganz genau, aber die Leistung, die ich aus einem Elektroantrieb raushole, ist das, da multipliziere ich Spannung mit Strom. Und wenn die Spannung doppelt so hoch ist, dann kann ich mit gleichem Strom doppelt so große Leistung machen oder mit halbem Strom die gleiche Leistung. Und das ist immer ein Vorteil, speziell wenn man ans Laden denkt, weil da sind wir ja bei Stromstärken, die so über 500 Ampere sind. Jetzt muss man sich das so vorstellen, das sind typischerweise Stromstärken, die man einstellt bei einem Elektroschweißgerät, um zwei Teile miteinander zusammenzuschweißen. Das schalten wir über die Leistungselektronik. Und das erfordert natürlich einige technische Kniffe, damit das so funktioniert und damit es eben nicht zu einer Verschweißung der Bauteile kommt.
Jetzt ist ZF in der Öffentlichkeit doch eher für Getriebemaschinen so bekannt. Können Sie da noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen? Sie fokussieren sich ja eher weniger auf Batterien. Wie bringt man das jetzt so alles zusammen, jetzt mit dem Antriebsstrang bei Ihnen?
Ja, wir sind sicher im Bereich Getriebe sehr bekannt, aber es ist so, wir haben tatsächlich unseren ersten Elektromotor 2008 gebaut in Serie. Das war damals Mercedes S-Klasse Hybrid, einer der ersten Hybridfahrzeuge, die hier gemacht worden sind. Also wir haben dann schon 14, 15, 16 Jahre Erfahrung mit dem Thema. Und der ganze Antrieb ist deswegen für uns wichtig. Wir bauen zwar keine Batterien, aber es ist immer die Zusammenarbeit zwischen den allen Antriebseinheiten und die Batterie ist halt ein wesentlicher Teil davon. Also wir machen das auch, wenn wir zum Beispiel nur einen Elektromotor für einen unserer Kunden liefern, dann machen wir trotzdem eine Gesamtsimulation bis aufs Fahrzeug und sagen zum Beispiel, welcher Elektromotor wäre für diese Fahrsituation, die sich der Kunde wünscht, genau der richtige. Und dann nehmen wir natürlich bestimmte Batteriekenngrößen und bestimmte Stromrichter, also Inverterthemen, mit in die Simulation ein. Das ist also immer ein Vorteil, wenn man das Gesamtsystem betrachtet. Und letztendlich ist die Batterie ja der wesentliche Anteil bei so einem elektrischen Antriebssystem.
Dann fokussieren wir uns erstmal im ersten Teil dieses Gesprächs auf die Batterie. Wir sind ja ein Batterie-Podcast. Wir stellen jetzt mal gedanklich so ein 800-Volt-Batterie-Pack für ein Elektroauto neben ein 400-Volt-Batterie-Pack. Was ist der große Unterschied?
sind in erster Näherung mal die gleichen Zellen oder man kann es mit den gleichen Zellen machen. Die haben da eine gewisse Spannung und dann muss ich die eben in Serie verschalten. Und wenn ich 800 Volt habe, dann muss ich deutlich mehr in Serie verschalten, um das hinzukriegen. Und natürlich sind die Stromstärke in der Batterie drin dann geringer, wenn ich die gleiche Leistung aus der Batterie rausholen möchte. Sonst, glaube ich, kann man jetzt nicht sagen, die 800 Volt Batterie ist kleiner oder größer oder sowas. Das wäre nicht der wesentliche Unterscheidungspunkt, sondern es ist wirklich, man operiert auf einem anderen Spannungslevel und das hat verschiedene Vorteile. Und das geht bis dahin, Sie können sich vorstellen, wenn Sie jetzt so eine Batterie belasten, dann sinkt ja Ihre Spannung. Das kennt man von der Taschenlampe und wenn diese Spannung halt etwas höher ist, dann kann sie weiter sinken und ich habe noch immer eine sehr, sehr gute Performance zur Verfügung.
Wie viele der derzeitigen auf dem Markt befindlichen Elektroautos sind denn eigentlich schon 800-Volt-Systeme?
Also da gibt es eine ganze Reihe. Ich habe das tatsächlich mal gezählt. Ich glaube, es sind über 20. Es ist von A wie Audi bis Z wie Sika, die heute auf dem Markt sind. Dazwischen Lotus, den muss ich natürlich erwähnen, denn den haben wir elektrifiziert mit 800 Volt. Gesamtsystem, erstes Silizium-Carbid-System auf dem Markt, war eine ganz tolle Sache. Und all diese Fahrzeuge haben eigentlich gemeinsam, dass sie sehr, sehr schnell laden können. Und ich glaube, das ist auch der wesentliche Punkt. Also wenn man sich die Ladegeschwindigkeit anschaut, die wird ja gerne in Kilometer pro Stunde angegeben. Und dann möchte man die Tausender-Marke knacken, also über 1000 Kilometer pro Stunde im DC-Modus nachladen, dann braucht man die 800 Volt auf jeden Fall. Die 400-Volt-Systeme, die liegen typischerweise zwischen 400 und 600 Kilometer pro Stunde.
Wir können ja gleich nochmal über die Vor- und Nachteile dieser 800-Volt-Antriebstechnologie sprechen. Jetzt haben wir eine Zuschrift bekommen von unserem Hörer Bernhard Staller. Der schreibt, bitte räumt doch mal mit dem Mythos auf, dass 800-Volt-Autos angeblich immer viel schneller aufladen können als 400-Volt-Elektroautos. Das ist leider ein bisschen komplizierter, als ihr immer darstellt. Hat der Hörer da recht?
Ja, der Herr Staller hat vollkommen recht. Das kann man so nicht sagen. Das ist ja fast eine Aussage, die von einem Anwalt kommen könnte und nicht von einem Ingenieur. Aber es ist wirklich so, es kommt drauf an, was man hier laden kann. Im Wesentlichen ist der Zustand der Zellen, das heißt ihre Temperierung, die Starttemperatur beim Laden und die Gleichmäßigkeit der Temperierung und auch die Vermeidung von Hotspots in der Batterie dafür verantwortlich, dass man eine hohe Ladegeschwindigkeit aufrechterhalten kann. Und die meisten Batterien haben ja auch ein sogenanntes D-Rating oder eigentlich alle. Es ist nur die Frage, wie schnell das ist. Das heißt, die höchste Leistung, die angegeben wird beim Laden, die kann man typischerweise in den ersten Minuten machen. Aber das ist natürlich auch schon ein sehr großer Vorteil, wenn ich zu 300 oder 400 Kilowatt 5 Minuten laden kann, kann man sich ausrechnen, was da für eine enorme Energiemenge in die Batterien reingeht. Und es ist aber nicht per se so, dass die 800-Volt-Architektur da besser ist, sondern auch die 800-Volt-Architektur braucht ein sehr gutes Thermomanagement in der Batterie, um diese hohen Ladeleistungen kontinuierlich verkraften zu können. Aber wenn die Thermomanagement-Systeme etwa gleich sind, dann hat die 800-Volt-Basis immer einen Vorteil, weil ich eben immer mit kleineren Strömen agieren kann. Wenn da mehrere Leute dranhängen an so einer 400-Volt-Achse, an einer 400-Volt-Ladesäule, so muss ich sagen, hat der eine oder andere Elektrofahrer auch schon leidvoll erfahren, dass dann die Leistung auch nach unten geht, weil einfach die Spannung zu stark einbricht und die tatsächlich übertragene Leistung ist dann deutlich geringer und das liegt dann nicht am Auto, sondern tatsächlich an der Ladesäule.
Wir kennen jetzt diese Laderaten vom Porsche Taycan. Sie sitzen ja in einem umgebauten Porsche Taycan. Sie nennen das Ganze EV Beat. Da ist die gesamte Antriebstechnologie jetzt von ZF eingebaut. Nochmal ganz konkret, dieses Battery Pack auf 800 Volt Basis, was ist da anders bei der Kühlung als bei einer 400 Volt Antriebsbatterie?
Im Grunde nichts. Also wenn man in der 400 Volt, im 400 Volt Bereich sehr schnell laden will, und das können ja auch viele, es gibt also auch viele 400 Volt Anwendungen, die über 200 Kilowatt laden können, das ist schon sehr, sehr ordentlich. Dann haben die auch ein sehr gutes Kühlsystem und müssen dafür Sorge tragen, dass A, die Zellen gut vorkonditioniert sind, vor allem im Winter beim Laden, und dass es keine Hotspots in den Batterien gibt. Also am Ende ist es immer so, dass das Batteriemanagement entscheidet, weil wenn es irgendwo eine Zelle gibt, die zu heiß wird, dann wird die Ladeleistung so lange reduziert, bis diese Zelle eben nicht mehr zu heiß wird, weil sonst eine sehr starke Alterung beginnen würde und im schlimmsten Fall brennt das Teil dann halt ab. Das wollen wir natürlich verhindern. Hier in dem Porsche haben wir uns nicht auf die Batterie fokussiert, sondern wir haben die Originalbatterie des Autos noch immer drin, also 800 Volt. Und unser Ziel war hier eigentlich auf der Antriebsseite zu zeigen, wenn man sagt, ich habe 800 Volt als die bestmögliche Architektur im Pkw-Bereich, die es im Moment gibt, was kann ich dann noch machen auf der Antriebsseite, was kann ich mit so einem Kraftpaket eigentlich anstellen? Und das haben wir hier umgesetzt und in einer Art Demonstration mal gezeigt. Leider können Sie nicht fahren mit mir, macht ziemlich Spaß, muss ich sagen.
Ja, da gehen wir nachher noch ein bisschen näher drauf ein, so auf die anderen Komponenten. Jetzt erstmal, wir stellen uns so ein bisschen die Frage, wieso denn eigentlich neue Elektroautos nicht ja beispielsweise 1200 Volt bekommen oder sogar noch mehr? Wieso ist das nicht möglich?
Ja, da gibt es einen ganz guten Grund im Moment. Also grundsätzlich kann man sagen, die 1200 Volt sind schon im Gespräch. Es gibt auch schon Prototypen, das ist vor allem bei Lkw. Und das hängt wieder mit dem gleichen Thema zusammen. Je größer die Batterie wird, umso mehr Leistung brauche ich, um sie von 10 auf 80%, das ist ja immer die Standardrate, hochgeschwindigkeitsmäßig zu laden. Und dann ist natürlich ein Vorteil, wenn die Batterie dann über 200, 300 Kilowattstunden kriegt, wie das bei Lkw-Anwendungen durchaus der Fall ist, wenn ich dann eine noch größere Spannung habe, um einfach die Ströme nicht ins Unendliche wachsen zu lassen. Das ist also der technische Hintergrund, der ist ganz klar und da gibt es keine Frage, da ist 1200 Volt wäre dann besser als 800. Warum macht man es noch nicht? Flächendeckend, weil die Leistungselektronik, also die Leistungshalbleiterschalter, die wir im Moment verwenden, die haben so etwa eine maximale Spannung von 1200 Volt. Das heißt, theoretisch würde das gehen, wenn ich aber Betriebsspannung 1200 Volt habe, dann bedeutet das, dass ich wesentlich mehr, dass ich etwa 1600 Volt aushalten können muss. Das hat auch einen einfachen Grund. Beim Fahren gibt es erhebliche Stromschwankungen. Sie kennen das auch beim Fahrraddynamo. Zum Beispiel, wenn Sie quasi in den Cruising-Mode gehen und in den Sailing-Mode und es gäbe irgendwie ein Thema mit dem Stromrichter, dann könnte es passieren, dass quasi die drehenden Elektromotoren wie ein Dynamo arbeiten und dann hohe Spannungsspitzen erzeugen. Und das würde dann die Leistungselektronik beschädigen. Aus diesem Hintergrund hat man immer eine gewisse Reserve obendrauf und die heutigen Standardantriebe, die 800 Volt fahren, die könnten auch 1200 aushalten, ohne beschädigt zu werden. Und wir brauchen dazu eigentlich eine neue Chip-Generation, um dann wirklich die Spannung nochmal weiterzutreiben. Ob wir es dann machen, ist eine ganz andere Frage, weil das hängt ja auch viel mit Ladeinfrastruktur zusammen. Es gibt ja heute noch nicht sehr viele 800 Volt Ladepunkte und die Autos müssen eigentlich Folgendes machen, dass sie auf einer 400 Volt Ladeinfrastruktur auch mit 800 Volt geladen werden können. Das macht aber das Auto heute in der Regel.
Da kommen wir gleich mal zu sprechen drauf. Wir können ja mal ein Beispiel durchrechnen, wenn Sie beispielsweise mit diesem EV Beat, dem Porsche Taycan, an einen High-Performance-Charger von Alpitronic beispielsweise aufladen wollen. Jetzt machen wir aber trotzdem mal einen Schritt zurück. Wenn Sie jetzt dieses 400 Volt Battery Pack neben den 800 Volt Battery Pack stellen, was sind das denn für Implikationen für den Antriebsstrang generell? Also jetzt mal fernab der Batterie, was heißt das konkret, Vor- und Nachteile ja, für den Antriebsstrang, den Sie ja mitentwickeln?
Also in der Elektrotechnik spricht man ja von allem unter 1000 Volt noch immer von Niederspannung. Das ist, auch wenn wir gerne HV, also Hochvolt sagen, aber das ist in der Starkstromtechnik ist Hochspannung dann alles, was jenseits von 10.000 Volt ist. Trotzdem ist es natürlich so, dass 800 Volt impliziert, dass man erweiterte Sicherheitsvorkehrungen treffen muss, um irgendwelche Spannungsüberschläge zu verhindern. Das geht also, das beginnt bei der Isolation der Kabel, das geht hin zur Schutzklasse. Das sind aber auch ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel auf dem Stromrichter, wo also die Ströme drüber laufen, müssen gewisse Mindestabstände eingehalten werden zwischen den stromführenden Phasen, beziehungsweise müssen die vergrößert werden. Wenn man einen 400-Volt-System nimmt und das dann auf 800 aufrüsten möchte. Man kann also nicht einfach sagen, wir stecken entsprechende Chips rein, die diese 800 Volt aushalten können und entsprechende Kondensatoren und dann haben wir einen 800 Volt-Inverter. Den muss man schon neu designen. Und bei der Elektromaschine ist es natürlich ähnlich. Da liegen ja die Wicklungen des Elektromotors liegen direkt aufeinander, dazwischen die Isolationsschicht. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, das ist eine enorme Feldstärke, die da dazwischen auftaucht. Und die muss die Isolationsschicht ertragen können und zwar dauerhaft ertragen können. Und das ist halt der Entwicklungsaufwand, den man da reinsteckt. Und aber wie Sie ja vorhin selbst gesagt haben, es gibt eine ganze Reihe Serienfahrzeuge. Das heißt, das ist schon gelungen. Man weiß, was man da tun muss und man kann das auch gut umsetzen.
Sie beschäftigen sich ja unter anderem auch mit dem Inverter. Können Sie das bitte nochmal unseren Hörerinnen und Hörern so ins Gedächtnis rufen? Für was ist der denn im E-Fahrzeug zuständig?
Ja, das mache ich gerne. Sie kennen ja sicher von Ihrer Modelleisenbahn alle, dass es irgendwann wurde die, man hat angefangen mit Batterie und irgendwann wurde sie dann elektrifiziert und dann hatte man so ein kleines Trafo und dann fuhr die da. Das ist ein Gleichstrommotor in der Eisenbahn, das heißt, da gibt es keine Probleme, man schließt einfach Plus und Minus an und dann dreht sich der. Das ist bei uns hier im Auto nicht so, wir haben hier einen sogenannten Drehstrommotor. Das heißt, was wir eigentlich haben, ist ein drehendes Feld im Stator des Elektromotors und der Rotor, der wird dann mitgenommen von diesem Drehfeld und da gibt es dann verschiedene Verfahren, synchron und asynchron. Und das macht man auch deswegen, weil diese Motoren sehr gut regulierbar sind und weil sie einen sehr hohen Wirkungsgrad haben, auch im Teillastbereich. Die Drehstrommaschine ist sicher die Königsdisziplin der Antriebstechnik und das verwendet man halt im Automobil. Das hat man aber ein Problem, die Batterie liefert Gleichstrom, Plus und Minus, also 0 und 800 Volt. Und daraus muss man jetzt, ich habe quasi einen Einphasen-Gleichstrom und ich muss daraus einen Dreiphasen-Wechselstrom machen. Und zwar mit variabler Frequenz. Und das macht dieser Stromrichter oder dieser sogenannte Inverter. Und das Verfahren, wie er das macht, ist eigentlich auch relativ einfach und vorstellbar. Er schaltet einfach hin und her zwischen dem 0 und dem 800 Volt oder 0 und 400 Volt. Und je nachdem, wie lange das ist, dieses Hoch- und Niederschalten, so erzeugt er sich quasi eine sinusförmige Welle. Und dieses schnelle Schalten, das geht mit enormer Geschwindigkeit, das ist im Kilohertz-Bereich, das ist im Prinzip die Aufgabe des Inverters.
Da würde mich natürlich nochmal interessieren, ob Sie perspektivisch diesen Inverter auch selber herstellen wollen oder ob Sie das Feld dann doch eher so Bosch und Infineon beispielsweise überlassen.
Wir stellen den heute schon her. Also wir sind seit 5 Jahren in Serie mit Inverterherstellungen für PKWs. Und wir machen jetzt auch einen für Nutzfahrzeuge. Das ist also für uns eigentlich ein ganz normales Seriengeschäft. Was wir jetzt gerade neu machen, ist eben, wir launchen demnächst unsere neue Inverter-Generation. Da gibt es verschiedene Verfahren, wie man so einen Inverter machen kann. Er besteht im Wesentlichen aus 3 Teilen. Das eine Teil ist das Ganze, wir nennen das der Zwischenkreisbereich. Das ist also das, wo ich direkt an die Batterie angeschlossen bin. Das kann man sich vorstellen, das ist ein großer Kondensator, der mehr oder weniger die Stromspitzen und Spannungsspitzen puffern kann. Dann gibt es den Logikteil, der da drin ist. Das ist sowas Ähnliches wie ein normaler Computer mit Mikroprozessoren. Und dann gibt es die Leistungselektronik, den Starkstromteil. Und den entwickeln wir auch selbst und bauen wir auch selbst. Und da steckt natürlich, da liegt der Hase im Pfeffer. Da kann man sich differenzieren, mehr oder weniger gut. Und wir sind da, glaube ich, als ZF auf einem sehr, sehr guten Weg, weil natürlich auch die gesamte Software, die für diesen Inverter geschrieben wird, mit dieser Hardware entsprechend zusammenpassen muss. Das ist also anders wie beim PC, sondern hier wird wirklich für das entsprechende Board eine Software geschrieben, die dann auch ganz spezifisch, hochspezifisch in einem speziellen Auto zum Einsatz kommt.
Jetzt fahren wir fiktiv mal mit Ihrem Porsche Taycan, dem umgebauten EV Beat von ZF meinetwegen, zu einer Schnellladesäule von Alpitronic, vielleicht ein High-Performance-Charger. Erklären Sie uns das bitte nochmal, Herr Dr. Scharrer, was passiert da jetzt genau?
Ja, wir würden einstecken, natürlich die DC-Buchse einstecken, also nicht nur AC, also Wechselstrom, sondern wirklich das Batteriesystem mit Gleichstrom 800 Volt verbinden und dann ist es uns möglich, an die 270 Kilowatt an Leistung zu übertragen bei einer vernünftigen Stromstärke. Das ist ein großer Vorteil, weil es eben dann auch nicht so viele Verluste gibt. Und das ist einer der Themen, die haben wir noch nicht genannt in unserem Gespräch. 800 Volt bringt beim Laden natürlich weniger Verluste, weniger Wärmeentwicklung. Und das kann man auf jeden Fall auch sich zunutze machen, indem man dadurch die Ladeleistung weiter anhebt. Und das ist ja auch das Ziel, was im Moment alle verfolgen.
Das geht aber tatsächlich nicht bei Ladesäulen, die vielleicht jetzt nicht so viel Leistung abgeben können. Ladesäulen, die nicht auf 800 Volt basieren, da kann man dann nicht so schnell laden, obwohl man ein 800 Volt Elektroauto besitzt.
Das ist richtig, aber man kann es immerhin auch dort laden. Aber man kann halt dann nicht die vollen Vorteile von 800 Volt ausspielen. Das ist auch ähnlich, wie wenn man mit einem 400 Volt Auto an eine Ladesäule fährt, die weniger Leistung hat, als das Auto Ladeleistung hat. Dann kann ich das auch nicht ausnutzen. Das ist in der Tat so, dass es heute viele sogenannte Schnellladesäulen gibt, die schon etwas älter sind. Die haben 50 Kilowatt oder 100 Kilowatt. Und das lockt heute eigentlich keinen mehr hinterm Ofen hervor, sondern man ist gewöhnt, 300 zu bekommen.
Ein Riesenvorteil, die 800-Volt-Antriebssysteme auch mit sich bringen, ist die Verringerung des Kabeldurchschnitts grundsätzlich. Jetzt fernab mal der Batterie gesehen, wie viel macht denn dieses weniger an Material, an Kupfer bei Ihnen konkret im Antriebsstrang aus?
Das kann ich schwer beziffern, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kommt ein bisschen drauf an, wo man die Grenzen setzt. Aber der Vorteil ist nicht nur, dass der Kabelquerschnitt kleiner wird, sondern er ist auch überhaupt der, dass sich auf einem bestimmten Querschnitt diese hohen Leistungen übertragen kann. Und das kommt eben daher, dass die Stromstärken bei gleicher Leistung halb so groß sind. Strom hat ja immer die Tendenz, man nennt das Kinn-Effekt, dass er sich an der äußeren an der Oberfläche eines Kabels festlegt. Das heißt, je stärker der Strom ist, umso mehr drückt er nach draußen. Und das führt letztendlich dazu, dass diese Leitungen dann, wenn sie zu klein sind, sehr heiß werden. Und das muss man natürlich verhindern. Und das kann man entweder durch eine entsprechende Kühlung oder indem man sie größer, schwerer und damit teurer und schwieriger zu verbauen macht. Das will man natürlich auch nicht. Da ist 800 Volt immer im Vorteil. Wir glauben daher auch von ZF her, dass 800 Volt die Spannung sein wird. Und wir sehen auch, dass sehr viele Leute nachziehen und jetzt auch in Richtung 800 Volt gehen. Es wird weiterhin 400 Volt Anwendungen geben. Da sind wir auch sicher, vor allem im besonders kostensensitiven Segment, da wo es um Einsteigerfahrzeuge geht, vielleicht auch Kompaktklasse. Aber alles, was drüber ist und mit mehr Leistung versehen, da wird man an 800 Volt mittelfristig nicht vorbeikommen.
Jetzt gehe ich fiktiv mal in ein Autohaus, heute schon, und frage mal nach, wie viele Autos denn schon 800 Volt Autos sind. Würden Sie sagen, dass das ein Kriterium für die Zukunft und auch die Wertstabilität von Elektroautos hat oder ist?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, es kommt eher, ich bin natürlich kein Versicherungsmathematiker, aber meines Erachtens nach ist es so, dass die Wertstabilität sehr stark mit dem Zustand der Batterie abhängt oder dass sie davon abhängt. Und das kann man auch sehr gut überprüfen, welchen Zustand die Batterie hat. Da gibt es auch schon vermehrt Firmen, die das machen. Das sagt im Wesentlichen aus, wie sie diese Batterie benutzt haben. Das heißt, wenn sie sehr viel zum Beispiel hochgeschwindigkeitsgeladen haben oder die Batterie immer auf einen sehr hohen Ladestand gebracht haben, dann altert sie schneller, als wenn man das nicht tut. Und diese Alterung, die kann man nachprüfen und das ist wahrscheinlich eher das wird die Währung für die Wertstabilität von Elektrofahrzeugen aus meiner Sicht.
Kommen wir mal zu den Antrieben. Sie unterstreichen ja immer, dass vor allem die Dauerleistung bezogen auf die Höchstleistung bei Ihrem Antriebsstrang im Vordergrund steht. Können Sie uns das mal bitte erklären? Ich glaube, vielen ist das nicht so ganz klar, diese Begriffe Dauerleistung und Höchstleistung. Was steckt dahinter?
Ja, das ist vielen Dank für diese Frage. Das ist wirklich, da gibt's wirklich viel Verwirrung, auch unter der Elektrofahrerschaft. Es ist also im Gegensatz zu den Verbrennungsmotoren, wo es so ist, dass die Maximalleistung von dem Verbrennungsmotor auch in der Regel dauerhaft erbracht werden kann, ist es bei den Elektromaschinen nicht so, sondern da gibt es die maximale Leistung. Das ist auch die auf dem Typenschild steht und angegeben wird. Und dann gibt es die dauerhafte Leistung. Warum ist das so? Das hängt damit zusammen, dass die Elektromaschinen und auch die Leistungselektronik sehr, sehr heiß werden, wenn man sie maximal belastet. Und das geht auch innerhalb weniger Sekunden, wo die Temperaturen stark ansteigen. Und man muss dann die Leistung zurücknehmen, zu verhindern, dass die Bauteile beschädigt werden. Und das ist typischerweise ein Faktor 2. Also wenn Sie quasi ein Fahrzeug haben, was 150 kW hat als Maximalleistung, dann haben Sie typischerweise so eine Dauerleistung von 75 kW. Jetzt hört sich das erstmal nach einer argen Beschränkung an, aber die Maximalleistung kann man auch so zwischen 10 und 30 Sekunden erbringen. Das hängt ein bisschen vom Fahrzeug ab. In dem Fahrzeug, in dem ich hier sitze, werden Sie keine Beschränkung feststellen können. Und das hängt natürlich auch mit der absoluten Leistung zusammen, denn wenn Sie sehr viel Leistung installiert haben in einem Auto, dann ist es auch schwer möglich, mehr als 30 Sekunden Volllast zu fahren, weil dann sind Sie an der Höchstgeschwindigkeit schon dreimal angekommen und da könnten schon wieder bremsen und nochmal beschleunigen und Sie hätten noch immer die 30 Sekunden nicht. Ich sage Ihnen mal ein paar Zahlen. In dem Auto, in dem ich hier sitze, ist ein Antrieb drin, der ist an der Hinterachse. Unsere neue Generation leistet 275 Kilowatt und die Dauerleistung beträgt 205 Kilowatt. Also das ist weit weg von Faktor 2, sondern wir sind da schon sehr, sehr nahe dran. Das heißt, dieses Auto, so wie es jetzt aufgebaut ist, könnte über 200 Kilowatt dauerhaft liefern, solange wie halt die Batterie Strom hat. Und das ist natürlich bei der Aerodynamik, der das Fahrzeug hat und so, ist das quasi überhaupt, stellt überhaupt keine Beschränkung mehr dar, obwohl er nur eine Achse angetrieben ist in puncto Schnellfahren auf der Autobahn oder auch Rennstreckenbetrieb. Also das ist wirklich sehr, sehr gut. Und wir haben das gemacht, um einfach mal zu zeigen, was möglich ist. Und gleichermaßen ist der Antrieb sehr, sehr klein. Der wiegt 74 Kilogramm. Also das ist ungefähr bei dieser Leistung 25 Kilo leichter als der derzeitige Stand der Technik ist bei so einer Achse. Und das ist natürlich schon eine extreme Herausforderung für die Kühlung, denn je größer der Antrieb ist, umso leichter kann ich ihn natürlich kühlen, umso mehr Eisen und Metall ist drin, wo sich die Wärme dann irgendwie verteilen könnte, umso größer werden die Oberflächen. Und hier ist diese Kombination aus extremer Schrumpfung des Antriebs und gleichzeitig extrem hohe Dauerleistungen. Wir haben das im Wesentlichen dadurch erreicht, indem wir die Wärme dort wegkühlen, wo sie wirklich entsteht, und zwar in den Drähten der Wicklung des Elektromotors. Die werden direkt umspült und werden direkt gekühlt. Und wir sind also da, wo die Musik spielt, sind wir mit unserer Kühlung nicht, wie das üblicherweise der Fall ist, 1 oder 2 Zentimeter davon entfernt und haben da noch irgendwelche thermischen Widerstände dazwischen zu überwinden.
Unsere geübten Hörer des Geladen-Podcasts, die können sich wahrscheinlich ziemlich genau daran erinnern, dass auch Herr Professor Doppelbauer vom KIT in höchsten Tönen geschwärmt hat von Ihrem Motor. Da würde ich jetzt gerne Ihnen mal einen Einspieler vorspielen.
Es gibt durchaus Entwicklungen, die sehr, sehr schön sind und sehr eindrucksvoll sind. Also Sie hatten vorhin ein Beispiel genannt von ZF. Auf die wirklichen technischen Details sind wir jetzt hier nicht gekommen, weil das auch viel zu tief ist, die diese elektrisch erregte Synchronmaschine machen mit einer Stromübertragung auf den Rotor, die komplett in der Welle integriert ist. Das ist also eine ganz, ganz tolle Sache. Das hatte ich vorher auch noch nie gesehen, war auch selber auf die Idee noch nicht gekommen. Das hat mich schon sehr beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Und insofern gibt es da nach wie vor schöne Lösungen und schöne neue Ideen. Allerdings im Detail, das muss man schon sagen. Also ich meine, beim Verbrennungsmotor sind wir ja auch über 406 Zylinder auch nicht hinausgekommen. Der Wankelmotor hat sich bekanntlich nicht wirklich durchgesetzt. Und da kann man natürlich auch sagen, naja, da machen wir ja auch seit 30 Jahren das Gleiche. Und wenn man ins Detail guckt, stimmt das natürlich gar nicht. Das hat sich sehr weiterentwickelt. Und in einer solchen Phase sind wir jetzt beim Elektromotor, glaube ich, auch angekommen.
Ja genau, dann sprechen wir jetzt noch kurz über diesen neuen Motor, den i2SM. Das ist eine magnetfreie, fremderregte Synchronmaschine, die Sie bei ZF entwickeln. Herr Doppelbauer hat tatsächlich da ein paar Komplimente ausgesprochen. Vielleicht stellen Sie den Motor noch mal ganz kurz vor.
Es ist wirklich eine Weltneuheit. Also wir haben das ganz neu erfunden und es ist tatsächlich so, dass es fremderregte Maschinen schon sehr lange gibt. Die werden auch typischerweise schon ewig verwendet bei großen Antrieben. Der Vorteil einer fremderregten Maschine ist einfach, dass ich keine Magnete auf dem Rotor habe. Also ich brauche kein magnetisches Material. Das spart Gewicht, das spart Kosten. Ich habe aber auch den Vorteil, dass ich natürlich das Magnetfeld, was der Rotor ausübt, das ich jetzt elektrisch erzeuge, kann ich beliebig einstellen, je nach Drehzahl. Und das kann ich bei einer Synchronmaschine, die Magnete hat, eben nicht. Da habe ich immer das gleiche Magnetfeld. Und es gibt aber natürlich auch einen Nachteil. Ich muss dieses Feld ja erzeugen durch elektrische Energie, die ich in den Rotor reinleiten muss. Und das geschieht üblicherweise durch Schleifringe. Sie kennen das vielleicht von der Bohrmaschine, da ist das auch so ähnlich. Das ist immer mit einem gewissen Verschleiß verbunden und es ist eine unschöne Lösung, weil sie relativ aufträgt natürlich. Und der Motor wird dann dadurch immer größer. Und das haben wir uns angesehen und haben gesagt, die fremderregte Maschine ist eigentlich ein perfektes Konzept. Wenn sie doch nur so klein wäre wie die Magnetmaschine, was können wir tun, um das zu machen? Und dann hatte unser Ingenieursteam eine super Idee. Die haben gesagt, wir übertragen das einfach induktiv, die Energie. Also wir haben keine Schleifringe mehr. Auch diese Lösung gab es schon. Dann habe ich eben einen Induktivübertrager an der Stelle der Schleifringe. Und dann sind einen Schritt weiter gegangen. Und das ist, glaube ich, sehr typisch ZF, immer diesen Schritt weiter zu gehen. Und dann haben unsere Kollegen gesagt, wir schrumpfen das in die Welle rein. Das heißt, wir machen die Welle hohl. Und in diesem Innenraum ist dann dieser induktive Übertrager. Und dadurch kriegt die Maschine die gleiche Größe wie eine normale Magnetmaschine. Und das ist gelungen. Und das ist hier verbaut und das ist dadurch ist es uns gelungen, die axiale Länge der Maschine um fast 90 Millimeter zu verkürzen. Also das ist der Bereich, wo früher die Schleifringübertrager drin waren. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil dadurch wird nicht nur der Elektromotor kürzer, sondern auch das ganze Setup, also die gesamte Achse, das Gehäuse, alles wird kleiner und auch dadurch ist es uns möglich geworden, diese Gewichtsziele und diese Kleinheit und Kompaktheit zu erreichen, die letztendlich sehr wichtig ist, nicht nur aus Gewichtsgründen, sondern eben auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Man braucht weniger Energie, um den Antrieb herzustellen. Man braucht weniger Material, weniger Eisen, weniger Kupfer. Das ist eine ganze Reihe Vorteile, die in der Elektromobilität sehr, sehr wichtig werden.
Was wir uns vor allem noch gefragt haben im Vorfeld, es gibt ja jetzt offenbar diese Ölkühlung an den Hairpins, also im Elektromotor. War das etwas, was Sie auch sozusagen von Scratch aus entwickelt haben? Oder gab es das eigentlich auch schon bei anderen Elektromotoren im Vorfeld?
Also es gab diese Ölkühlung schon im Vorfeld. Wir haben die Idee einfach aufgegriffen und haben sie optimiert, vervollständigt. Das ist ja oft so in der Technik. Ich sage immer, eine gute Erfindung ist meistens einfach, aber sie ist meistens auch so, wenn man sie sieht, dann sagt man, natürlich, genauso muss das sein, das macht Sinn, das ist logisch. Also das ist für jeden, der so ein bisschen Ingenieursgene hat, unmittelbar einsichtig und das ist auch in dem Fall so. Also früher hat man quasi von außen gekühlt, hat einen Wassermantel um die Maschine rumgemacht, dann ist man tiefer reingegangen und hat angefangen, das Statorjoch zu kühlen, dann ist man noch tiefer, tiefer heißt immer nach innen zum Motor hin, da wo die Wärme erzeugt wird und hat quasi so Bohrungen in die Elektrobleche gemacht und da hat man dann Öl durchgeschickt, weil man das eben nicht mehr abdichten konnte. Man braucht also ein dielektrisches Fluid. Und wir sind noch weiter gegangen und haben gesagt, wir befeuchten einfach die Drähte, die Wicklungsdrähte. Auch das hat es schon gegeben und wir sind noch einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, was macht es denn eigentlich aus? Was erzeugt eine gute Kühlung? Indem ich eine gewisse Fließgeschwindigkeit habe. Also ich muss sicherstellen, dass das Öl damit vorbeizieht an diesen Drähten und möglichst viel Wärme mitnimmt. Und das haben wir sichergestellt durch unsere Erfindung. Und das wird auch gerade in Serie entwickelt und wird im nächsten Jahr in einem ganz wunderbaren Fahrzeug, über das ich allerdings heute noch nicht sagen kann, dann auch in Serienproduktion starten.
Ja, Professor Doppelbauer hat auch den Eindruck geäußert, dass bei der E-Maschine nicht mehr so viel Innovationskraft drin ist. Wie kommentieren Sie denn das?
Also ich habe ihn anders verstanden. Er hat gesagt, es sind nicht mehr die großen Sprünge, Faktor 2 im Wirkungsgrad möglich. Das ist vollkommen richtig, denn wir sind bei über 90% und es kann ja nicht 180% werden. Die Elektroantriebe sind sehr, sehr gut heute. Das ist richtig, aber es gibt eine erhebliche Innovationskraft. Ich sage ein Beispiel. Vor 3-4 Jahren waren eigentlich Standardantriebe, wenn man die im Zyklus sich angeschaut hat, dann hatten die einen Wirkungsgrad von so 87-88%. Heute liegen wir in den frühen 90ern. Mit Siliziumcarbid und 800 Volt werden wir in den mittleren 90ern liegen. Das heißt, wir haben da so in 5 Jahren etwa 5% Wirkungsgrad oder anders gesagt 5% Reichweite dazugelegt. Und wenn Sie jetzt ein Auto haben, was 400 Kilometer Standardreichweite hat und Sie legen dadurch durch diese Verbesserungen im Antrieb und in der E-Maschine 5% drauf in 5 Jahren, dann darf ich als geübter Elektrofahrer sagen, das macht jedem Freude, wenn sie nochmal 30 Kilometer extra haben, weil das ist einfach ein gutes Gefühl, wenn sie nicht so den letzten Kilometer ausnutzen müssen. Das ist die Währung, die wir Elektropiloten mit uns herumtragen. Wie weit kann ich fahren bis zum nächsten Ladestopp?
Dann vielen, vielen Dank für diesen Teil des Podcasts. Wir müssen jetzt unbedingt auch nochmal über die Restrukturierung von ZF generell sprechen. Man liest ja auch von Stellenabbau bei ZF. Wir würden uns natürlich wünschen, dass all diese Hochkaräter, die ihre Ingenieure aus der Verbrennerwelt sozusagen migriert werden könnten in die Welt der Elektrofahrzeuge. Ganz grundsätzlich, wie sehen Sie das? Wie viele Leute müssen Sie dann irgendwie gehen lassen, beziehungsweise wie viele Leute können Sie dann mitnehmen auf diese Reise der weiteren Entwicklung von E-Antriebssträngen?
Ja, wir sind natürlich schon eine ganze Weile in der Transformation. Diesen Ausdruck bevorzugen wir. Es ist noch keine Restrukturierung. Wir haben angefangen, diese Transformation zu beschreiten, indem wir damals die alte E-Division gegründet haben, also elektrische Antriebe, haben sie dann gemerged mit der Getriebe-Division und es wurde die neue E-Division. Und es war immer klar, dass ich zum Bauen und zum Fertigen, aber auch zum Entwickeln von Elektroantrieben weniger Menschen benötige, als das für die Verbrennerwelt der Fall war. Das hat verschiedene Gründe. Die Antriebe sind einfacher, kleiner, man kann sie effizienter zusammenschrauben, solche Themen. Es ist aber nicht so, dass wir uns deswegen in einer massiven Restrukturierungssituation befinden. Aber natürlich haben wir uns überlegt, was möglich ist, und ich denke, das sprechen Sie auch an. Es war immer wieder in der Presse zu lesen, das waren einfach Überlegungen von ZF, wo man gesagt hat, wenn wir zum Beispiel unsere Altersstruktur ausnutzen, da sind viele Leute dabei, die Babyboomer, die in den nächsten Jahren in Rente gehen werden, und wir die nicht nachbesetzen, dann haben wir ein Potenzial, die Belegschaft zu verkleinern. Und dieses Potenzial überprüfen wir jetzt gerade.
Welche Chance gibt es denn eigentlich, dass Sie diese Produkte auch weiterhin in die Welt oder jetzt sozusagen an neue Kunden, vielleicht auch aus Fernost, an E-Autobauer aus Fernost verkaufen könnten? Wie groß wäre diese Chance?
Also die Chance ist auf jeden Fall da, die ist auch groß. Die Autobauer aus Fernost sind ja erfolgreich und wir machen das auch schon. Tatsächlich war unser erstes 800 Volt auf Silizium-Carbid basierende Antriebssystem ein asiatisches System und wir haben das dort vor 2 Jahren gelauncht.
Herr Scharrer, herzlichen Dank für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen natürlich weiterhin viel Erfolg in der Elektromobilität. Liebes Publikum, schreiben Sie uns doch mal in die Kommentare, was denken Sie über 800 Volt? Ansonsten, bitte bewerten Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App, empfehlen Sie uns weiter, würde uns sehr, sehr freuen. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche allen einen schönen Tag.
Geladen. Der Batterie-Podcast mit Daniel Mössling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.